Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, ich freue mich, dass wir eben gerade einen lauten Saal hatten, wo viele Zeugnis gegeben haben von den großen Taten Gottes. Und das sagt mir, dass wir heute schon viele Predigten in diesem Saal gehört haben. Und ich freue mich, dass wir zu erzählen haben, wie gut Gott ist und wie gnädig er in unserem Leben ist. Und ich möchte gerne mit euch direkt in den Predigttext einsteigen, in Matthäus 9, Vers 32. Wir haben gerade die Lesung gehört. Und diejenigen, die uns jetzt schon länger verfolgen, merken, okay, das reißt nicht ab. Es geht wieder um das Wunderwirken Jesu, wie er heilt, wie er von Dämonen befreit. Und ich sage euch ehrlich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich nicht einfach Vers für Vers hier predigen würde, würde ich wahrscheinlich nicht schon wieder über das Thema sprechen. Weil der ein oder andere fragt sich, ist denn nicht irgendwann mal genug von diesen Themen? Reicht es nicht irgendwann, immer wieder das Thema der Heilung zu berühren und wie der Herr übernatürlich wirken kann? Ich hätte es wahrscheinlich strategisch nicht so gemacht, weil ich dann nicht in Verdacht kommen möchte, dass ich irgendwie einen Spleen hier ausleben möchte und euch ein Thema überstülpen möchte. Aber Gottes Wort gibt uns diese Themen, dass wir tief einsteigen und dass wir uns davon bewegen lassen und auch von Jesus lernen, was wir wissen müssen. Matthäus 9, Vers 32. Dort heißt es, als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Ein stummer Mensch, der besessen ist. Es ist jetzt nichts Besonderes, dass Menschen zu Jesus kommen, die irgendwie an einer Krankheit leiden. Es ist auch nichts Besonderes, dass Menschen zu Jesus kommen, die auch mit bösen Geistern geplagt sind. Das Besondere an dieser Passage ist hier, dass hier eine Krankheit vorliegt, die dämonischen Ursprungs ist. Merkt ihr das beim Lesen? Es ist nicht einfach so, dass jemand mit einer Krankheit kommt und er dann geheilt wird, sondern die Person, die hier eine Krankheit hat, hat eine ganz spezifische Ursache. Diese Krankheit, die bei dieser Person vorliegt, hat einen übernatürlichen Ursprung. Ist nicht einfach eine physische Dysfunktion, einfach unglücklich zur Welt gekommen und hat dadurch einfach ein körperliches Leiden, dass er stumm ist und wahrscheinlich auch damit taub, das wissen wir nicht genau, aber man kann davon ausgehen. Sondern das, was hier ist, ist, dass jemand krank ist und diese Krankheit hat die Ursache darin, dass ein Dämon sich seiner ermächtigt hat. Und das ist insofern interessant, weil es manchmal im Matthäusevangelium vor allem auch eine Unterscheidung, eine feinsäuberliche Unterscheidung zwischen Kranken und Besessenen gibt. So lesen wir zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu Jesus und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Da werden Menschen von dämonischer Kraft befreit. Und dann heißt es weiter, und er heilte alle Leidenden. Also zum einen sind es kranke Menschen, die werden geheilt. Und zum anderen sind es Menschen, die dämonisch fertig gemacht werden und Befreiung brauchen durch Jesus. Aber manchmal gibt es auch eine Überschneidung zwischen Krankheit und dämonischer Aktivität, dämonischer Attacke. In Matthäus 12, Vers 22 lesen wir etwas ganz Ähnliches, was wir heute in unserem Text vorfinden. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Also hier ist wieder jemand, der hat ein körperliches Leiden und die Heilung bedeutet in seinem Fall, dass er Befreiung braucht von dämonischen Bindungen, von dämonischen Kräften, dämonische Einflüsse, die sich in dieses Leben hineinmanövriert haben, die Kontrolle übernommen haben und der Effekt war körperliches Leiden. Wir müssen von diesem Text, wenn wir uns ins Thema der Heilungen, wenn wir uns damit beschäftigen, müssen wir registrieren, Dämonen können Krankheiten verursachen. Dämonen können Leid verursachen. Und das ist natürlich ein ziemlich delikates Thema. Denn jeder, der irgendwie lange mit Krankheit geplagt ist, fragt sich natürlich sofort, ja, ich auch? Ist das nicht einfach nur jetzt eine Krankheit, mit der ich konfrontiert bin und an der ich leide und von der ich nicht wegkomme, wo kein Arzt was gegen machen kann? Ist es so, dass ein Dämon die Kontrolle übernommen hat und ich eine Befreiung von dämonischer Kraft brauche, um von meinem Leiden loszuwerden? Und was ist, wenn ich davon aber gar nichts registriere, aber jetzt stigmatisiert werde von anderen Christen, die sagen, na, du bist doch bestimmt dämonisch besessen und deswegen bist du krank. Ihr merkt, dass das auf der seelischen Ebene eine ganze Menge auslösen kann und auch schwierig wird. Wo man irgendwie merkt, okay, hier braucht man echt, muss man vorsichtig sein, wie man miteinander umgeht, weil man möchte ja nicht zu Unrecht jemanden der dämonischen Aktivität beschuldigen. Wobei das Wort beschuldigen sowieso ein bisschen, wie soll ich sagen, in unserem Text hier zum Beispiel sehen wir überhaupt nicht, dass der Besessene irgendeine Schuld trägt, dass er besessen ist. Es gibt sicherlich Situationen, dass dort, wo Menschen sich mit okkulten Mächten, mit esoterischen Praktiken, mit fremden Religionen einlassen, dass sie da Tür und Tor öffnen für Satan persönlich. Hier gibt es Ursache und Wirkung. Ich habe mich auf den Satan eingelassen, nichts ahnend, und habe ihm eine Tür geöffnet und er hat jetzt Einzug gehalten in meinem Leben und kontrolliert mich. Aber es gibt auch Passagen, wo wir überhaupt keine Kenntnis nehmen davon, dass es da eine Ursache gab. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Insbesondere ist es so, dass wenn Menschen solche Texte lesen, dass Menschen mit bösen Geistern irgendwie behaftet sein können, von ihnen traktiert werden, woran erkenne ich das denn? Und woran erkenne ich, dass ein Dämon die Kontrolle übernommen hat? Woran erkenne ich dämonische Einflüsse in meinem Leben? Woran kann ich das denn festmachen? Wie haben das die Leute gewusst, dass das bei dem so ist? Woher wusste Jesus, dass es nicht einfach nur eine Krankheit ist und die im Namen Jesu geheilt werden soll, sondern dass diese Person eine Befreiung von dämonischer Kraft braucht? Das Problem ist an dieser Stelle, dass wir in der Bibel keinen Katalog finden, wo wir nachschlagen können. Und das sind übrigens die Merkmale, die gehst du durch und dann hast du am Ende deine Diagnose. Das wünschen wir uns manchmal. So 1, 2, 3 und dann weiß ich, wo ich stehe, wie es aussieht. Das gibt es nicht. In der Bibel finden wir das nicht. Es bleibt uns manchmal sogar extrem verborgen, wo wir fragen, wie sind sie darauf überhaupt gekommen? Manchmal steht auch überhaupt gar nicht, wie das vonstatten ging, dass jemand dann befreit wurde. Steht einfach nur das Ergebnis, er wurde frei. Und der Bibellehrer würde aber gerne wissen, ja, wie denn genau? Gib mal einen Fahrplan, 1, 2, 3. Was hast du gesagt? Welche Worte hast du gewählt? Wie lange hast du gebetet? Und was hast du noch alles gemacht? Es gibt hier und dort mal Hinweise, aber dass wir so irgendwie einen kompletten Abriss haben, so eine Art Bedienungsanleitung, do it yourself, so hier das 1, 2, 3 und dann weißt du, wie es geht. So wie einige ein Haus bauen, indem sie sich einfach auf YouTube schlau machen und das ist jetzt der nächste Step und da sehe ich, wie das jemand macht. Das wünschen wir uns auch manchmal. Aber bei solchen Themen bleiben wir manchmal blank und wissen nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt und wie das überhaupt zustande kommt und woran kann man das eigentlich ganz genau erkennen. Das ist tatsächlich etwas im Wort Gottes, was uns oft einfach nur beschrieben wird und erlebt wird. Aber nicht systematisch alles klein und fein gedröselt wird für den Deutschen, der alles bürokratisch geklärt haben will. Und auch für mich. Ich mag es gern systematisch und möchte gerne Systeme entwickeln aus der Bibel heraus und merke so, da bleibe ich irgendwie offen, da kann ich keine Gesetzmäßigkeit draus machen. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich das Thema handeln kann und ganz genau meine Schablone in der Tasche habe, wenn ich mit einem Problem konfrontiert bin, Schablone drauflegen und es funktioniert. Einige führen Seelsorge zum Beispiel auch aus, sehr schablonmäßig. Sie gehen auf irgendeine Schule, ist überhaupt kein Problem, ja, sich weiter und fortbilden zu lassen mit Seelsorgeschulungen, ja, ist eine gute Sache. Aber man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie denkt, ich lerne Schablonen und dann habe ich die und dann werde ich auf Menschen losgelassen Und dann höre ich alles, was da gesagt wird, und ich überlege die ganze Zeit aus meinem Unterricht, welche Schablone habe ich gehört, und lege sie einfach drauf und sage dir 1, 2, 3, so geht's jetzt. Habt ihr sowas schon mal erlebt oder so? Ja. Ist das hilfreich? Nee. Das heißt nicht, dass diese Schablone niemals funktioniert, aber unser Leben ist doch so individuell und vielfältig. Ist es nicht so? Die Situationen sind so einmalig, dass ich bin ja viel in Seelsorge unterwegs, ja. Wenn ich denke so, ja, jemand kündigt sich schon an, er hat mit dem und dem irgendwie eine Schwierigkeit und möchte darüber reden, so, ach ja, das habe ich ja schon. Bin ja erfahrener Seelsorger. Halbe Stunde haben wir das gegessen. Pustekuchen, nie. Ich gehe auch so in kein Gespräch, in einer halben Stunde haben wir das gegessen. Aber man könnte auf die Idee kommen, naja, habe ich ja schon gehabt. Und dann merke ich, Person A hatte eine Schwierigkeit und ich habe gemerkt, in diesem Gespräch hat Gott mir Weisheit gegeben für diese Situation, was wirklich einen Durchschlagseffekt hatte. Und dann wurde ich mit einer ähnlichen Situation konfrontiert und dachte, haha, der Herr hat mich mit Weisheit gesegnet. Und dann habe ich versucht, das irgendwie einfach rüberzulegen. So, das geht nicht. Funktioniert nicht. Ist anders. Ist alles so unglaublich individuell. Wir sind sehr unterschiedlich und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht einfach so schemenhaft vorgehen. Also an alle, die Seelsorgeschulungen gemacht haben, es sind einige, die das hier gemacht haben, schätzt die Schulungen, die ihr gemacht habt, ja. Aber wir müssen hier vorsichtig sein. Und dasselbe, es ist halt eine geistliche Geschichte. Wir sind keine Gebäude, ja, wo es ständig Gesetzmäßigkeiten gibt. Und jeder, der jetzt hier vom Bau wäre, einige gucken vielleicht schon schräg, sagen, auch da gibt es nicht immer eins und eins ist immer zwei. Ja. Und so ist es auch in diesen geistlichen Dingen. Es kann sein, dass wir hier einen Hinweis im Text finden. Es kann sein, dass hier ein Hinweis steckt, der uns eine Idee gibt, woran man erkennen könnte, dass diese Person eben an dämonischen Einfluss litt und das die Krankheit verursacht hatte. Und zwar heißt es, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war oder dämonisiert war, von dem dämonischen Einfluss geplagt war, könnte man auch sagen. Das ist vielleicht der Hinweis. Sie brachten zu ihm. Ein stummer Mensch hat Beine und kann gehen. Ist nicht irgendwie unfähig, von A nach B zu gehen. Er hat große Einschränkungen, ja, aber er ist nicht lahm. Er hat noch beide Beine und kann unterwegs sein. Aber anscheinend, vielleicht will uns das der Text so kommunizieren, hier ist jemand, der sich selber nicht mehr willentlich unter Kontrolle hat. Dass jemand, selbst wenn er wollte, nicht kann. Dass ihm das Vermögen fehlt, von A nach B zu gehen. Und dass er nicht mehr eigenständig ist. Und vielleicht, ihr merkt so, ich rede nicht in absoluten Sätzen. Aber vielleicht soll uns das auch auf den Trichter bringen, dass wir eine Sensibilität für das Werk des Teufels dann brauchen, wenn man den Attacken Satans ausgeliefert zu sein scheint. Dass wir merken, irgendwie, selbst wenn ich wollte, ich kann nicht, so eine Kraft irgendwie in meinem Leben, so eine negative, zerstörerische, destruktive Kraft, die ich einfach aus meinem eigenen Willen nicht überwinden kann. Vielleicht liegt hier ein dämonischer Einfluss vor, der so stark ist, dass deine menschliche Kraft nicht ausreicht, um das zu überwinden. Beachtet, wenn ich das sage, ist dämonische Wirksamkeit nicht ein Automatismus. Okay, du hast zu kämpfen, du kannst Dinge nicht überwinden, Dinge sind zu schwer, für, dass du es von dir aus nicht schaffst, also gleich dämonisches Wirken? Nee, es ist keine Gleichsetzung, es ist keine mathematische Formel. Aber es ist eine Möglichkeit. Und wir müssen diese Möglichkeit mindestens mal gehört haben. Zumindest wenn du ein bibellesender Christ bist, kannst du nicht von der Bibel weggehen und sagen, nein, sowas gibt es nicht, mit sowas haben wir nichts zu tun und ich will davon auch nichts hören. Wer die Bibel liest und sieht, wie Jesus und die Jünger unterwegs waren, wird immer wieder, nicht permanent, aber von Zeit zu Zeit, auch mit dieser Dimension konfrontiert. Und die Frage ist, was machen wir dann? Sind wir im Gespräch mit unserem Herrn? Herr, was kann ich hier tun? Worauf möchtest du mich vielleicht hinweisen, was ich hier erkennen soll? Und vielleicht ist es ratsam, auch mal den Herrn zu fragen, Herr, haben wir es hier nicht gegen einen Kampf gegen Fleisch und Blut zu tun, sondern gegen Mächte und Gewalten? Denn das ist ja auch unser Kampf, oder? Laut Epheserbrief. Also irgendwie gibt es immer noch destruktive, dämonische, satanische, höllische Mächte, die versuchen, Menschen kaputt zu machen. Und es wäre nicht klug, das aus seinem Denken einfach herauszunehmen. Nicht um Angst zu haben. Einige bekommen Sorge, wenn sie über diese Dinge nachdenken. Kriegen Ängste, was wabert hier vielleicht rum? So die ganzen Geister, wir haben ja auch Fastnacht, ja. Die ganzen Geister, die rumlaufen. Ist das wirklich hier um mich herum und so? Die Bibel schreibt uns hier, vor allem wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus liebst und ihn kennst, dann werden uns diese Texte nicht gegeben, dass wir Angst haben vor diesen Dingen, sondern dass wir Mut fassen und eine Hoffnung haben, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha jegliche dämonische Macht in die Flucht geschlagen hat und sie überwunden hat und uns die Vollmacht gibt, in seinem Namen zu überwinden. Wir sind keine ängstlichen Wesen als Jünger Jesu, sondern wir sind laut Römer 8 mehr als Überwinder. Im Griechischen heißt es, wir sind Hyperüberwinder. Das bedeutet, wenn du merkst, irgendwie das Thema fasst mich an, du hast einen Herrn und es gibt keinen Namen, der größer ist. Und dort, wo der Name Jesus erklingt, wird das Dämonen und bösen Geistern das Fürchten nennen und sie zittern vor dem Namen Jesu Christi. Deswegen nicht du hast die Angst, wenn du konfrontiert bist mit dieser Realität, sondern der Gegenspieler kriegt Angst. Wir müssen uns vergegenwärtigen, in welche Stellung wir gestellt sind, dass wir keine Angst haben brauchen. Denn wir sind mit unserem Herrn verbunden. Wer sollte dagegen uns sein? Ja, selbstverständlich gibt es Leute, die dagegen uns sind. Aber wenn der Herr mit mir ist, wer sollte dagegen mich sein? Versteht ihr diese Sprache, die Paulus in Römer 8 dort verwendet? Die hat ja eine gewisse Ironie. Natürlich gibt es viele Feinde und viele Mächte und so weiter. Und er schreibt auch, wir werden verfolgt. Ja, wir werden, wie geschlachtet werden wir Tag und Tag. Wir werden verhöhnt und verspottet. Aber verbunden mit dem Herrn, wer kann dagegen uns sein? Das ist ja witzig. Es ist so ein bisschen so, als wenn so eine Sportmannschaft so eine völlige Übermacht hat und denen kann niemand das Wasser reichen, so wie SC Freiburg. Ich bin gar kein großer Fußballfan, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, Bayern gewinnt oft. Ja. Die haben natürlich Gegner, aber die können auftreten, einem verbunden zusammen. Wer kann gegen uns sein? Niemand, weil wir alle platt machen. Und mit Jesus ist es auch so. Natürlich gibt es viele Feinde, viele Attacken, viele Angriffe auf die Kinder Gottes, aber verbunden mit dem Herrn, wer will dagegen uns sein? Also brauchen wir keine Angst haben. Wir brauchen diese Sensibilität für diese Realität. Und da wir keine Schablonen haben in der Bibel und dann vielleicht irgendwie auch hilflos sind, vielleicht empfindest du dich jetzt gerade so, denkst, okay, das ist Realität, aber Waldemar, irgendwie hast du mir jetzt doch nicht geholfen, weil ich nicht ganz genau weiß, 1, 2, 3, das muss man alles machen und dann ist das gegessen. Vielleicht ist das ein guter Moment, wenn du dich so hilflos fühlst, dann ist es vielleicht der Moment zu erkennen, ich muss in die Abhängigkeit zu Jesus Christus. Ich muss verbunden sein mit ihm. Ich muss mich von ihm abhängig machen und von ihm erwarten, dass er mir hilft. Ich brauche die intime Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So sagt es Paulus in 2. Korinther 13, Vers 13, dass er den Christen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wünscht. Geist Gottes, gib mir die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das ist eine Fähigkeit, die der Geist Gottes austeilt, laut 1. Korinther 12. Braucht die Fähigkeit, die Einflüsse zu bewerten. Das ist ein Wirken des Geistes, was er den Individuen gibt und nicht einfach eine Unterrichtsstunde, wo das alles aufgeschrieben ist und ich das immer anwenden kann, sondern ich muss mich vom Geist Gottes gebrauchen lassen, um zu erkennen, was hier Realität ist, was hier Wahrheit ist, um auch handeln zu können. Und dann werden wir auch in diesen Dingen wachsen und reifen. Und ich möchte mich hier gar nicht als jemand darstellen, der Vollprofi ist in diesen Dingen. Überhaupt nicht. Ja, es gibt Erfahrungen in meinem Leben. Und ich kann auch dazu einige Dinge sagen. Aber ich merke, Herr, ich bin ein Lernender und ich brauche dich. Und Herr, irgendwas sagt mir, dass ich dich in den nächsten Jahren noch mehr brauche in diesen Dingen. Lass uns kurz eine Pause machen und ich möchte gerne für uns beten. Herr, wir reden hier über tiefe Dinge und ja, wir lernen jetzt hier. Es ist auch Lehre, die wir hier weitergeben. Aber das wollen wir nicht ohne dich tun. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch den Heiligen Geist uns die Fähigkeit der Geisterunterscheidung schenkst. Du beschreibst es in deinem Wort als eine Gnadengabe, etwas, was uns verliehen werden muss von oben, was wir von dir empfangen, was wir von dir brauchen, um die Situation auch recht einschätzen zu können. Herr, ich bitte dich, mach uns dort reif und weise und dass wir nicht einfältig mit diesem Thema umgehen, sondern auf eine Weise, wie es dir gefällt, und wie es auch dem Menschen nützt, Jesus. Amen. Vers 33. Und als der Dämon ausgetrieben... Moment. Ich merke, ich habe meinen Timer hier gar nicht eingestellt. Also die Predigt beginnt jetzt. Das ist schlecht. Ja. Ab jetzt 60 Minuten. Nein. Vers 33. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Ey, was für eine Stimmung. Stell dir vor, du bist in dieser Szene und dort ist dieser Typ, der stumm ist und auf einmal durch ein Kraftakt Jesu Christi fängt auf einmal diese Person an zu reden. Mich jetzt interessiert, was sagt er? Was kommt aus seinem Mund? Sicherlich viel Freude, viel Lobpreis, viel Dankbarkeit. Auf einmal hört man das erste Mal die Stimme dieses Menschen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie besonders das ist. Man fragt sich, wie klingt irgendwann dieser Mensch, oder? Wenn es irgendwann mal aufhört zu schreien und sich endlich mal artikuliert, wie ist die Klangfarbe von diesem Wesen? Und hier haben wir auch jemanden, der anfängt seine ersten... Das muss so ein tiefer Moment gewesen sein, so eine Freude über die Gnade Gottes, dass er voller Erbarmen ist und dieses arme Würstchen berührt und beschenkt mit Reden. Und zu Recht herrscht großes Erstaunen, heißt es hier, bei der Volksmenge. Ja, was ist das denn? Sowas haben wir noch nie gesehen. Herrlich, wunderbar. Aber merke, es gibt religiöse Menschen, die, wann immer geistliche Aufbrüche entstehen, zuverlässig alles in Bausch und Bogen verurteilen und Gottes Werk verschmähen. Der Kontrast könnte gar nicht deutlicher gezeichnet werden hier in diesem Text. Pure Freude, jemand hat gerade Freiheit erlebt und genießt die Gegenwart Gottes in seinem Leben und alle anderen dürfen daran teilhaben, aber da gibt's einige Religiöse, die haben auch einen Geist und zwar einen Kritikgeist. Und du kannst mit ihnen rechnen, das ist wie die Uhr gestellt ist, kommen sie und denen ist keine Bewegung Gottes gut genug. Und sie können es kritisieren, durch und durch, alles schlecht reden, alles madig machen und die Stimmung komplett kippen, nur weil sie gerade nicht einverstanden sind mit dem, was hier passiert. Und das ist etwas, was wir auch in unseren heutigen Tagen erleben. Meine Lieben, jeder Aufbruch Gottes in der Kirchengeschichte, jegliche erweckliche Bewegung, du konntest die Uhr nachstellen. Die Kritiker, die Pharisäer waren immer zur Stelle. Und sie sind sehr treu und zuverlässig in ihrem Dienst. Zu kritisieren, alles schlecht zu machen und den Leuten die Freude am Werk des Herrn zu rauben. Die Geschichte ist voll davon. Und da können die wunderbarsten Dinge passieren. Dass Menschen ihr Leben Jesus geben, ein Feuer für das Reich Gottes empfangen und sich völlig investieren in ein Leben mit Jesus. Und trotzdem gibt es immer wieder diese religiösen Typen, die voll mit Kritikgeist sind und den Leuten das Leben schwer machen. Im Internet, es ist ein elendiges Thema mit dem Internet, das hat sich ja durchgesetzt, hat noch nicht jeder mitbekommen. Im Internet gibt es große Dienste sogar, die sich nur diese Aufgabe machen, alles und jeden zu bewerten, einzuordnen und, ich nenne das gerne, zu schubladisieren. Jeder, der irgendwas zu sagen hat und an Reichweite gewinnt, wird sofort Warnung, 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 Warnung und dann denkt man, und am Ende ist wer alleine noch da? Du. Brian Edwards, der ein Buch über Erweckung geschrieben hat, hat einmal folgenden Satz geschrieben. Eines ist sicher, und zwar, dass wir unweise sind, wenn wir eine Erweckung nur deshalb ablehnen, weil es darin bestimmte Aspekte gibt, die nicht mit unserem Bibelverständnis übereinstimmen. Und dieser Mann, der das hier schreibt, das ist jemand, der durchaus Überzeugungen hat. Und nicht einfach sagt, ach komm, Hauptsache der Name Jesus wird gesagt und dann ist alles gut. Nee, so ein Typ ist er nicht. Er ruft auch auf zur Unterscheidung, das ist auch wichtig. Das tun wir ja. Aber er sieht auch, dass dort, wo ein Müh abgewichen wird, ja, von dem, was einem selber lieb und teuer ist, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein, weil ich ja nicht dabei bin. Das passiert nicht bei mir, also kann es das auch nicht geben. So, was die Pharisäer aber hier vom Stapel lassen, ist ein Vorwurf der Superlative. Nicht nur, dass das irgendwie negativ ist oder nicht zu akzeptieren ist. Sie sagen, diese Dämonenaustreibung geschieht durch den Chef der Dämonen. Also das ist schon echt heftig. Also was sie sagen ist, Jesus ist dämonisiert. Jesus leidet unter einem heftigen Einfluss dämonischer Wirksamkeit. Und das erlaubt ihm, sozusagen seinen Kollegen im Körper des anderen fortzujagen. Also Jesus ist im Prinzip dämonisiert durch und durch. Das zeigt mir, dass Menschen imstande sind, offensichtliches Handeln Gottes abzulehnen, selbst wenn Jesus vor ihrer Nase steht, selbst wenn der Sohn Gottes vor dir steht. Es gibt eine Verdorbenheit des Herzens, eine Verstocktheit des Herzens, dass selbst wenn der König der Könige vor dir steht und das größte Wunder tut, was du dir vorstellen kannst, wirst du trotzdem kritisieren und sagen, nein, das nehme ich nicht an. Wir sollten nicht meinen, dass wenn Leute sagen, na ja, wenn sich Gott einfach mal zeigen würde in meinem Leben, dann würde ich auch glauben. So einfach ist das nicht. Das ist ein sehr naives Denken. Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt. Und wie viele Menschen waren dann in seiner Nachfolge zum Schluss? Ein paar Frauen standen noch unterm Kreuz, ganz mutig, und der Johannes. Viele haben alles gesehen und wollten doch nicht glauben, weil das Herz hart ist. Schaut mal, diese Menschen sind so unterwegs, dass wenn sie Jesus sehen, dass sie ihn Bausch und Bogen verurteilen. Und schaut mal, wie sie vorgehen, wenn sie mit geistlicher Realität, mit geistlichen Aufbrüchen konfrontiert sind. In Lukas 7, Vers 33 bis 34 spricht Jesus über diese Person, über diese Pharisäer, diese gesetzlichen, religiösen Menschen. Und er beschreibt, wie sie die Dinge bewerten, die im Hier und Jetzt geschehen. Sagt, denn Johannes der Täufer ist gekommen, und durch ihn ist eine große geistliche Erweckung losgebrochen, denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank. Also er hatte eine sehr spannende Art und Weise, sich zu ernähren, ein bisschen, ja, nicht so meins. Der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist mit Logik nicht zu greifen. Ja, guck mal, der isst gar nicht und der trinkt gar nicht das, was wir zu uns nehmen. Der hat einen Dämon. Guck mal, der isst und trinkt, das geht gar nicht. Also egal, was da passiert, egal welcher Aufbruch auch da kommen mag, es wird nicht in ihr Raster, in ihre Kategorie passen. Und später werden sie den Vorwurf auch wiederholen in Matthäus 12, Vers 24. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, so hieß das damals, den Obersten der Dämonen. Für die Pharisäer ist das Ergebnis zweitrangig. Was einzig und allein zählt, ist, diese Segnung, die ihr hier alle seht, die kommt nicht von uns. Und das ist unser Problem. Wir sind hier nicht im Spiel, sondern ihr schaut gerade auf jemand anderen. In Matthäus 27, Vers 18 heißt es, denn Pilatus wusste, dass die Schriftgelehrten ihn, also Jesus, aus Neid überliefert hatten. Die Menschen waren neidisch auf Jesus und deswegen wollten sie ihn aus ihrer Mitte austilgen, weil sie neidisch waren. Kannst du dir vorstellen, dass Neid so eine Dynamik entwickeln kann? Da passiert was, bei mir aber nicht. Jetzt stehe ich nicht im Fokus, sondern der. Das kann Kräfte freisetzen in einem Menschen. Das ist ungeheuerlich. Es handelt sich um eine tief verwurzelte Missgunst im Herzen, die einen daran hindert, am Segen teilzuhaben und Freude zuzulassen. Es wäre eigentlich der Moment, wo man sagen sollte, hey Pharisäer, wollt ihr nicht mit einstimmen und euch freuen, was hier gerade passiert ist? Habt ihr so wenig Erbarmen in euch, dass ihr euch nicht nochmal freuen könnt für das, was hier gerade geschieht? Nein, sie rauben dem Geheilten und der Volksmenge die Freude und besonders sie versäumen es, Gott die Ehre zu geben für das, was hier geschieht. Und allein deswegen, weil hier Dinge passieren, die nicht in ihr Raster passen und vor allem, weil sie nicht beteiligt sind. Selbst wenn du nicht den Pharisäern gleichst, solltest du durch diese Passage, diese Ermahnung nicht missachten, sondern beherzigen. Denn Neid macht vor niemanden Halt. Neid, was der andere hat, Eifersucht, macht vor niemanden Halt. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt, dass ich, mir wurde erzählt von einer Person und sehr begeistert wurde mir von der Person erzählt. Und ich habe mich schon gefreut, die Person endlich dann mal persönlich kennenzulernen. Dann kam der Moment, wo wir uns persönlich kennenlernten.
Person hatte auch von mir gehört und haben uns in den Arm genommen und ich habe mich echt gefreut, weil ich gehört habe, toller Typ. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen. Ich war ganz überschwänglich. Ich habe so viele gute Sachen von dir gehört. Ja? Und wie Gott dich beschenkt, wie Gott dich begabt und so weiter und so fort. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt. Wir haben über die Bibel, über Gott und den Glauben gesprochen. Und es war mich richtig gefreut, hier ein gutes Gespräch zu haben mit jemandem, der auch für Jesus brennt. Und dann wurde es irgendwie so innig und intensiv, aber die Stimmung kippte dann von einem auf den anderen Moment. Und mein Gesprächspartner konnte diese Atmosphäre nicht länger ertragen und hat dann die Hand so auf den Tisch so gehalten, sagt, stopp mal. Ich kann hier an dieser Stelle nicht weiterreden, als wenn nichts wäre. Ich muss dir etwas offenbaren. Als ich von dir mitbekommen habe und deinen Dienst gesehen habe, wurde ich neidisch auf dich. Und ich kann jetzt hier mit dir nicht einfach weiterreden, ohne das zu klären. Ich bin neidisch auf dich und habe daraufhin Anstrengung versucht, irgendetwas in deinem Leben, in deiner Lehre, in deinem Dienst zu finden, was dich diskreditiert und dich sozusagen ausschließt. Wo ich sagen kann, jawohl, der ist falsch, der ist negativ und von dem sollte man Abstand nehmen. Ich saß da, ich dachte, was passiert hier gerade? Und dann bittet die Person mich um Verzeihung und Vergebung und konnte dann auch schon nichts mehr weiter sagen. Da warte ich natürlich lange. Und dann habe ich vergeben und verziehen und gebetet und es war ganz intensiv, ganz innig und ich war so dankbar für diesen Moment. Dankbar dafür, dass jemand, der kein Baby im Glauben ist, registriert, Neid macht sich Bahn in meinem Herzen und übernimmt mich. Und ich tue sogar anderen Menschen Unrecht, aber nicht, weil da irgendwas ist. Was soll man schon bei mir finden? Nicht deswegen, sondern weil er merkt, das Problem ist, bin in allererster Linie ich. Und es braucht viel, viel, viel Mut, so etwas auszusprechen. Und nicht dem Seelsorger zu sagen, sondern dem, den es betrifft. Ich habe da meinen Hut vorgezogen. Das war geistlich ganz, ganz, ganz stark, was da passiert ist. Und hat mir in Beschäftigung einfach so gezeigt, davor ist niemand gefeit. Ich sage jetzt auch nicht so, ja, guck mal, mir wird das nicht passieren. Nein, es kann uns alle treffen, dieses Thema. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir hier diesen Text irgendwie lesen und sagen, ah ja, komm, wir gehen einfach mal drüber, das sind halt die Pharisäer. Auch wir können am Segen vorbeilaufen, weil wir das Thema des Neids nicht unter die Füße kriegen. Und dann wunderst du dich manchmal, hä, warum schneidet mich eigentlich eine Person? Warum meidet mich eigentlich eine Person? Warum ist die so negativ auf mich zu sprechen? Wir haben nie irgendwie etwas miteinander gehabt. Wir hatten nie ein Problem. Und du weißt nicht, was das Problem ist. Denkst du, eigentlich sollte doch alles gut sein. Aber da wird etwas ausgelöst in dem Herzen, was nicht bereinigt ist. Und es kommt einfach nicht zueinander. Wie viele Beziehungen funktionieren vielleicht auch in Gemeinde nicht? Weil wir diese Dinge nicht aufräumen. Dieses Wort ist für uns ein Weckruf, dass wir uns heiligen lassen. Neid und Eifersucht hat unter uns keinen Platz, meine Lieben. Du schadest dir zuallererst selbst, weil du wirst den Segen, der irgendwo passiert, du wirst nicht partizipieren können, du wirst nicht teilhaben können an dem Segen, weil du dich selber isolierst und ins Abseits stellst. Besser nicht. Besser nicht. Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Reich. Nein, noch einmal. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Schaut euch mal diesen Vers an und jetzt werdet ihr etwas lesen und hören, was ich immer wieder sage und bis zu meinem letzten Atemzug auch nicht müde werde, es zu sagen. Der Dienst von Jesus war von bestimmten Dingen geprägt. Und ich erwähne es deswegen, weil wir Christen es manchmal vergessen. Jesu Dienst war gekennzeichnet von welchen Dingen? Er lehrte sie. Lies mal ein Evangelium und unterstreiche einfach mal diesen Begriff der Lehre. Wie viel Jesus lehrt, ist unfassbar, wie häufig Jesus lehrt. Und er predigt, er proklamiert, dass etwas mit ihm Neues beginnt und lädt die Menschen in die Königsherrschaft, in den Herrschaftsbereich Gottes ein. Er lehrt und er predigt. Er lehrt und er predigt. Wir dürfen diese Facetten nicht schmälern. Wir brauchen diese Dinge. Wir brauchen die Unterweisung vom Wort Gottes. Ein tiefes Verständnis von dem, wer Gott ist und was er in uns vervielfältigen möchte. Wir brauchen Orientierung in unserem Leben. Wir werden später in dem Text noch lesen, dass wir so wie Schafe sind. Wir werden mit Schafen verglichen. Schafe brauchen viel, viel Orientierung und permanente Orientierung. Es reicht nicht, dem Schaf einmal zu sagen, bitte, ich zeig dir mal den Weg, dort geht's lang und morgen kannst du es von ganz alleine. Nein, wir brauchen permanent die Begleitung des Wortes Gottes in unserem Leben und auch durch Predigt und auch durch Lehre. Wir dürfen damit nicht sparsam umgehen. Wenn du ein reifer Mensch werden möchtest, ein reifes Kind Gottes, dann sollte Gottes Wort viel Raum in deinem Denken finden. Denn wir sind jeden Tag ausgeliefert unzähligen Einflüssen da draußen. Unzählige. Die Frage ist, welches Gegengewicht hast du gegen all diese Einflüsse in deinem Leben? Wenn du dich alleine von Losungen ernährst, also so Losungsblätter, so ein Vers pro Tag, hey, das ist ein guter Anfang. Aber wenn du ein paar Jahre dabei bist und das deine einzige Mahlzeit ist, dann wirst du nicht stark werden. Dann ist das zu wenig Nahrung für dich. Wir brauchen eine große Portion des Wortes Gottes, denn dann werden wir auch stärker in der Lage sein, die Dinge zu unterscheiden, zu bewerten und auch orientiert durch dieses Leben zu gehen. Wir brauchen Lehre und auch Predigt. Das ist aber nicht das Einzige, was den Dienst Jesu kennzeichnete. Wir lesen weiter, dass er auch jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte. Und wir sehen in unserem Kontext, dass es durchaus auch den Befreiungsdienst meint, kranke Menschen gesund zu machen und dämonisch Gebundene zu befreien in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Paarung finden wir in den Evangelien immer und immer und immer wieder. Matthäus 4, Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Matthäus 13, Vers 54, und er kam in seiner Vaterstadt und lehrte sie in ihren Synagogen, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Markus 1, Vers 27, und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander fragten und sagten, was ist dies, eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Markus 1, Vers 39, und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und das ist noch nicht das Ende vom Lied. Ich hätte jetzt noch viele, viele Verse dran rein können. Immer und immer wieder sehen wir, wie Jesus unterwegs war. Viel Wort Gottes, viel Wort Gottes. Viel Wort Gottes zur Orientierung und dass wir weise werden für dieses Leben und dass wir Gott tiefer und tiefer erkennen. Das geschieht maßgeblich durch das Wort Gottes. Er bleibt aber nicht dabei, sondern er betont auch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Jesus gekennzeichnet hat. Es ist wie zwei Schuhe, die er angezogen hat und mit beiden Schuhen läuft. Da ist nicht einer gegen den anderen oder diesmal springe ich eher mehr mit diesem Schuh und morgen springe ich eher, es sieht doch Panne aus, ne? Sondern wir brauchen beides, beide Dinge, die wir bei Jesus sehen. Wenn er konfrontiert ist mit der Not der Menschen, sagt er nicht einfach nur, hier ist nur Lehre angesagt. Oder hier ist nur Befreiung und Heilung angesagt. Sondern er hat beides, beides gleichermaßen auf dem Herzen. Wir lesen hier weiter in Vers 36, nachdem wir so die Merkmale des Dienstes Jesu jetzt hier gesehen haben. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier heißt es, als er die Leute sieht, dass bei dem Anblick er innerlich bewegt war. Das Wort, was hier steht, das sage ich öfter, ist das Wort Innereien oder Eingeweide. Also seine Eingeweide kommen in Wallung. Das ist nicht irgendwie so, ach, sondern kennt ihr das, wenn man von einer Sache so bestürzt und betrübt ist, dass man das sogar im Herzen spürt? Kennt ihr sowas? Ist krass, oder? Dass man Dinge, die man sieht, auf einmal physisch, dass sich das manifestiert im Körper. Bei Jesus auch so. Es ging ihm durchs Mark und Bein. Ja, so richtig hat sich alles in ihm umgedreht, wenn er das gesehen hat. Aus Erbarmen heraus. Denn der Zustand vieler Menschen ist katastrophal. Das heißt hier, dass sie niedergeworfen oder am Boden liegend sind. Das bedeutet das Wort verschmachtet, am Boden liegend. So sieht Jesus die Menschen. Die liegen am Boden, so fertig sind sie. Und das bewegt ihn. Jesus vergleicht sie mit hirtlosen Schafen. Schafe, die keinen Hirten haben, die nicht die Fürsorge bekommen, die sie brauchen. Ich lese von einem Bibelkommentator, Leon Morrison, Zitat vor. Schafe sind wehrlose Tiere. Ohne einen Hirten sind sie jedem Angriff schutzlos ausgeliefert. Auch ohne Raubtiere sind sie in Schwierigkeiten, wenn sie keinen Hirten haben. Denn sie sind keine guten Nahrungssucher. Sie brauchen einen Hirten, der sie auf grüne Auen und an stille Wasser führt. Psalm 23, ne? Ziegen kommen sehr gut allein zurecht, aber Schafe nicht. So manches Schaf denkt, ich kann mich auch als Ziege verkleiden und mein Leben alleine als Christ leben. Liebe Ziege, du bist ein Schaf. Schafe gehören in die Herde. Es gibt viele Christen in unserer Region, die schaffen es nicht, sich einzugliedern in eine christliche Gemeinschaft. Tu es. Tu es. Ziegen kommen sehr gut allein zurecht, aber Schafe nicht. Schafe ohne Hirten weisen auf Menschen hin, die sich in großer Gefahr befinden und nicht die Mittel haben, ihr zu entkommen. Man ist einfach ohnmächtig. Man kann einfach nicht. Man braucht einen Hirten. So, und ich habe beim Lesen so gedacht, irgendwie seltsam. Jesus lehrt, predigt, erheilt, befreit die Menschen von bösen Geistern. Und auf einmal gehen wir in den Vers 36 und auf einmal ist er innerlich bewegt. Eben gerade hat er alle möglichen geheilt und bepredigt und auf einmal ist er innerlich bewegt. Warum? Was hat sich zwischen Vers 35 und Vers 36 verändert? Eben gerade hat er Not gesehen und hat sie gelindert. Jetzt sieht er Not, die könnte er lindern. Aber irgendwie löst es etwas in ihm aus, was eine andere Qualität hat. Ich glaube, dass die Erschütterung Jesu über unseren Zustand von der Menge angefeuert wurde. Weil es hier heißt, dass er die Volksmengen sieht. Er sieht die Masse an Menschen. Er sieht, wie viele Schafe da niederliegen und dass es viele Helfer benötigt, um diese Schafe zu versorgen, die diese Bedürfnisse sehen und dann auch in den Riss treten. Die Menge macht hier den Unterschied, dass er die Masse sieht, denn gleich wird er auch darauf eingehen, dass es viele Arbeiter braucht, oder? Er sieht die Masse, dass es viel zu tun gibt. Und er weiß, es braucht viele Mitarbeiter, die in dieses Werk einsteigen, mit einsteigen bei Jesus. Deswegen spricht er hier in Vers 37 und 38. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Er hat gerade was gemacht, sieht die Volksmenge, merkt, das macht extrem etwas mit ihm, diese große Not bei so vielen. Und dann wendet er sich seinen Freunden zu, seinen Jüngern. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Die Dinge hier sind miteinander verwoben. Das sind nicht einfach alles isolierte Verse, sondern das, was Jesu Dienst kennzeichnet, das, was er tut, dann, was er erlebt, diese maximale Herausforderung und dann das Zuwenden an seine Jünger. Jünger, es gibt Dinge zu tun und ich brauche euch. Ich brauche euch. Mich fasziniert hier, dass Jesus nicht sagt, lasst uns mal bitte für eine mögliche Ernte beten. Lasst uns mal beten, dass wir überhaupt etwas zu tun kriegen, dass wir überhaupt Hilfe leisten können, dass es dort Menschen überhaupt erreichbar sind, sondern Jesus setzt voraus, hier gibt es eine Ernte, hier gibt es schon etwas, was reif ist und es muss einfach nur noch abgetragen werden. Wir müssen nicht erstmal darum bitten, dass überhaupt hier irgendwie Frucht entstehen kann, sondern sie ist da. Die Ernte ist schon da. Du brauchst nicht die Hände falten, dass überhaupt Ernte da ist, sondern sie ist schon präsent. Das war den Jüngern nicht so ganz klar und vielleicht uns in Emmendingen auch manchmal nicht. Wir denken, oh, wir müssen erstmal beten, dass überhaupt eine Ernte da ist. Nein, die Ernte ist da. Die Frage ist, ob die Ernte auch eingeholt wird von den Arbeitern. Der Fokus des Gebets, nämlich was Jesus hier sagt, bittet nun den Herrn der Ernte. Der Fokus des Gebets ist Sendung von Mitarbeitern und nicht Bitte darum, dass eine Ernte überhaupt existiert. Hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus gibt es eine Ernte. Oh, wie viel es zu tun gibt. Es gibt so viel zu tun. Wenn du sagst, wann geschehen mal geistliche Dinge, wann kann man endlich mal was tun, dass man die Bewegung Gottes sieht, wenn du sie jetzt nicht siehst, wirst du sie nie sehen. Es gibt so viel Ernte. Die Frage ist, ob ich Partner bin, dieser Erntemitarbeiter, und mich gebrauchen lasse, um diese Ernte auch hineinzuholen. Und Jesus, das ist spannend, ne? Jesus sieht diese Not, diese vielfältige Not. Und dann sagt er, es braucht Arbeiter und spricht so gerade seine Jünger an. Es braucht, betet dafür, dass es Arbeiter gibt. Wen könnte er wohl damit meinen? Das ist eine witzige Weise, irgendwie den Jüngern etwas klarzumachen. Liebe Jünger, bittet. Das ist eigentlich ein Kindergarten. Aber die Jünger sind wahrscheinlich so blind, dass sie es einfach nicht sehen. Dass sie es einfach nicht blicken. Und das haben wir ja, dann gibt es eine Speisung von 5000. Ja, jetzt seid ihr dran. Ja, wir sind dran. Das machst du schön ganz allein. Das hast du ganz alleine eingebrockt. Die ganzen Leute sind jetzt bei dir und jetzt ist Abend, jetzt gibt es kein Essen. Das musst du, nee, ihr seid jetzt auch mitgefragt. Wie, wir sind dabei. Wie, wir sollen uns gebrauchen lassen. Und Jesus ist ja echt so blank, dass er sagt, hey, liebe Jünger, bitte doch mal den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Und interessant ist, wir müssen zum Schluss kommen. Eieiei. In Kapitel 10, Vers 1 sehen wir, dass Jesus dann auch anschließend genau das tun wird. Genau ein Vers weiter, nachdem er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte, heißt es. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das sind die Arbeiter auf einmal, die sich rufen lassen haben. Und dann auch ans Werk gehen. Was sollen denn diese Mitarbeiter eigentlich machen? Ich muss irgendwie zum Schluss kommen. Ich überlege noch, wie. Auch eine Predigt hat kein Schema oder keine Schablone. Ist immer wieder neu. Was sollen denn diese Arbeiter eigentlich machen? Die Ernte ist groß. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Ja, was sollen sie denn machen? Ganz genau. Das Gleiche, was er getan hat. Nicht nur eins. Und du kannst auch nicht aussuchen, welches, sondern alles, was er getan hat, sollen die Jünger tun. Dieser Vers wird zu Recht oft für Missionare verwendet, für Evangelisten, geht raus, verkündigt die gute Botschaft, dass Menschen die gute Nachricht von der Liebe Gottes hören und dass sie auf Jesus Christus vertrauen, dass er uns mit dem Herrn versöhnt hat und wir Kinder Gottes werden können und in Ewigkeit mit ihm in Gemeinschaft leben können. Das ist richtig. Doch wir werden diesen Worten von Jesus erst dann komplett gerecht, wenn wir auch den Kontext nicht verlassen. Er sieht die Not, die er gerade lindert, und sagt, es braucht für diese Not, braucht es mehr Mitarbeiter, um das zu stemmen. Ja, was sollen sie denn jetzt tun? Es wäre zu schmal zu sagen, es reicht einfach nur, dass wir evangelisieren. Ja, richtig, das hat Jesus getan, das ist wichtig. Aber wenn du das so eingleisig siehst, dann verpasst du den weiteren Auftrag, das, was Jesus selber ausgelebt hat und was er auch in seinen Jüngern multiplizieren möchte. Denn nachdem er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet, haben wir eben gerade in Vers 1 gelesen, Kapitel 10, dass er ihnen Vollmacht gab, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Noch einmal, wir haben über viele Wochen lang und breit erklärt, dass es nicht in unserer Verfügungsgewalt liegt, dass jeder Kranke immer gesund wird. Ja, wenn dich das interessiert, das Thema, geh einige Wochen zurück. Das ist nicht unsere Theologie, aber es ist durchaus unsere Überzeugung, dass Gott heute noch heilt. Und das tut er durch unseren Dienst, wenn wir füreinander beten, wenn wir einander die Hände auflegen und bitten, dass der Herr sich erbarmt über die Kranken. Und wir haben hier auch schöne Zeugnisse gehört, wie der Herr das auch getan hat unter uns. Und es geht weiter, dass er in Kapitel 10, das werden wir dann das nächste Mal uns anschauen, heißt es in Vers 7 und 8 weiter. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist der eine Schuh. Predigt. Erzählt von der guten Nachricht. Und dann sagt er aber weiter, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Welche Mitarbeiter sucht Jesus? Jesus sucht Mitarbeiter, die genauso wie er das Wort Gottes lieben und auch die Kraft des Geistes schätzen, die in beiden Dingen geschult, gecoacht und trainiert sein wollen, dass wir in der Lage sind, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in uns gelegt wurde, dass ich dir erzählen kann, von meinem Jesus. Und dass mein Gegenüber versteht, woran ich da glaube. Das ist ein Auftrag, den wir haben, dass wir anderen Leuten erzählen, dass sie Jesus brauchen, so sehr, wie wir ihn brauchen. Das ist das eine, aber es gibt Nöte, die dann gestillt werden, wenn wir ins Gebet gehen und mit der Vollmacht Gottes über Menschen beten. Und beten, dass Menschen gesund werden und dass Menschen auch Befreiung erfahren. Denn wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die wirklich richtig im Dreck sind und mit Einflüssen in ihrem Leben leben, wo du keinen Zugriff drauf hast, es ist gut, dass du ihnen gepredigt hast. Aber das ist nicht das Einzige, was der Herr Jesus getan hat. Das ist auch nicht das Einzige, was die Apostel getan haben und die frühe Gemeinde. Sie wussten, Gott hat uns bevollmächtigt mit dem Heiligen Geist, dass Dämonen fliehen müssen, wenn der Name Jesus erklingt. Und diesen Auftrag der Kirche, der wurde sträflichst vernachlässigt. Und das dürfen wir nicht tun. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen mit beiden Schuhen ausgerüstet sein, damit wir sprechen können wie Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium, die gute Nachricht, erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Beides ist nötig. Beides tut Jesus. Und in Zukunft wird es für unsere Gemeinde von großer Bedeutung sein, dass wir neu lernen zu beten und den Herrn zu bitten, dass er Arbeiter aussendet. Dass wir eine Gebetsbewegung sind. Und das Zweite ist, dass wir in Gottes Wort gecoacht werden und die Werkzeuge des Heiligen Geistes trainieren, um dann Menschen auch damit dienen zu können. Als Jesus, das ist mein letztes Wort, als Jesus seinen Jüngern sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte, dann ist das ein Wort, was er uns auch jetzt sagt. Und im Verlauf des Textes wissen wir, Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie hören. Er sagt, bittet, und am Ende seid ihr es, die dann gehen. Jesus sagt das, bitte mal, dass irgendwie andere gehen. Sondern ich rede euch an, liebe Jünger. Jesus erwartet ein hörendes Herz. Und die Jünger reagieren mit Bereitschaft. Der Text lässt uns zurück mit der Frage, wie reagieren wir? Gehen wir damit ins Gebet? Lassen wir uns von Jesu umgedrehten Eingeweiden auch berühren? Merken wir das Erbarmen, was von dem Herrn kommt, was er über die Menschheit hat? Berührt das unser Herz, dass wir auch ins Gebet gehen und sagen, okay, Herr, sende, wenn sein muss, auch mich. Ich möchte bereit sein. Ich möchte mich bereit erklären, um Menschen zu dienen, in Wort und in Kraft. Musik.